Also die Äußerung ist zunächst charmant, aber für mich völlig unrealistisch und nicht durchführbar, weil einmal die gesetzliche Grundlage für die Enteignung durch die Nationalsozialisten 1938 geschaffen, nicht außer Kraft gesetzt worden ist. Weder durch die Alliierten noch später durch die Bundesrepublik, also diese Wegnahme der sogenannten entarteten Kunst, ist gesetzlich geregelt. Und insofern kann man schlechterdings sagen, dass die Museen, die sich heute im Besitz dieser Werke befinden, ein Unrechtsbewusstsein entwickelt haben müssen. Dass man die nationalsozialistische Kulturpolitik verurteilt, das ist selbstverständlich. Aber es hilft nicht weiter, wenn ich sage, dieses Bild ist unrechtmäßig nach meinem Dafürhalten, aber nicht juristisch gesehen, weggenommen worden, kann ich in meine Sammlung nicht integrieren. Das, denke ich, ist nicht durchführbar. Für uns als Museum wäre dieser Vorschlag, wenn er realisiert werden würde, eine großartige Situation, denn die Moritzburg würde auf einmal wieder eines der wichtigsten Häuser der sogenannten klassischen Moderne in Deutschland werden, denn die Verluste, die 1937 hier eingetreten sind, waren erheblich. Nicht so sehr von der Quantität her betrachtet, sondern von der Qualität. Also es gab hier großartige Werke, die heute im Bewusstsein der kunstinteressierten Öffentlichkeit sich befinden. Zum Beispiel Franz Marx' Tierschicksale waren einstmals hier. Oder das großartige Bild von Ernst Ludwig Kirchner, die ins Meer schreiten, heute in Stuttgart. Das wäre also so ein Fall, der hier zurückkommen würde. Wir müssten eigentlich das Museum anbauen, denn es würden auch die noch 7 existierenden Hallebilder von Lionel Feininger zurückkehren. So könnte man das fortsetzen. Es würden aus dem Brücke-Museum in Berlin Kirchner-Gemälde zurückkehren, etc., etc. Das wäre großartig, aber ich denke, es entbehrt jeglicher rationaler Grundlage, auf so einen Vorschlag einzugehen. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die Museen, die heute über diese Werke verfügen, die ja auch ganz strategisch entsprechend ihrer Sammlungspolitik angekauft haben. Es haben ja, davon kann man die Augen nicht verschließen, alle Museen in Deutschland, die damals zeitgenössische Kunst gesammelt haben, unter dieser Aktion entartete Kunst gelitten, so dass dann ein Ringtausch entstehen würde, der die museale Entwicklung von 1937 oder sagen wir, wenn wir die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nehmen wollen, von Anfang der 1950er Jahre, als man in den westdeutschen Museen zunächst diese Kunst wieder erwarb, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diese ganze Politik, diese ganze Strategie in der Museumslandschaft, die würde völlig aufgerissen, würde gesichtslos werden und wir würden den Zustand vor 1937 in den Museen wiederherstellen, in gewisser Weise. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass so etwas auch kulturpolitisch gewollt sein könnte.
Wobei da natürlich auch dazu kommt, dass ja viele Werke auch einfach verschwunden sind und auch zerstört sein können. Ne? Also wenn Sie sagen, vor 1937 sind ja auch viele Dinge einfach nicht mehr existent.
Ja, also wir hier in der Moritzburg haben sehr frühzeitig, das liegt vor allen Dingen an dem Kunsthistoriker Dr. Andreas Hünecke, der hier am Haus einstmals beschäftigt war und der heute eigentlich die führende Koryphäe im Bereich der Forschung zur entarteten Kunst in Europa ist. Wir haben sehr frühzeitig uns mit diesem Problem auseinandergesetzt hier im Museum, schon in den 1980er Jahren Publikationen dazu vorgelegt, sodass wir relativ genau wissen, wohin die Werke gegangen sind. Und da gibt es immer noch weiße Flecken. Da haben Sie recht, von Hecke wissen wir von 2 Gemälden nicht, wo sie sind oder ob sie zerstört worden sind. Aber von sehr vielen wissen wir, wo sie hingegangen sind. Also es wäre jetzt keine große Recherchearbeit für uns zu sagen, das war mal unser Bild und das ist jetzt da und dort. Das wäre nicht das Problem.
Ich glaube, es ist für Leute ziemlich schwer zu verstehen, dass, Sie haben gesagt, dieses, ich glaube, das hieß NS-Einziehungsgesetz oder so ist es zumindest genannt worden, ist unwirksam, aber nicht aufgehoben. Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, das Gesetz als solches gilt heute nicht mehr. Aber die auf Grundlage dieses Gesetzes durchgeführten Handlungen, die haben ihre Rechtmäßigkeit nicht verloren, weil dieses Gesetz nicht wie andere Unrechtsgesetze in der nationalsozialistischen Ära aufgehoben worden sind durch die Alliierten, sondern man hat dieses Gesetz belassen. Ich meine, man muss dazu sagen, die sowjetischen Behörden hatten ja durchaus den Vorschlag gemacht, auch dieses Gesetz zu kassieren. Die Westalliierten haben dem nicht entsprechen wollen. Man könnte vermuten, es lag auch daran, weil große Teile der entarteten Kunst damals schon vor allen Dingen in den USA sich befunden haben, aber auch in Großbritannien. Das könnte ein Grund gewesen sein, dass man da nicht jetzt wieder ein Zurücktauschen haben wollte. Auf der anderen Seite war bei den Gesetzen, die die Nazis erlassen haben, wenn man zum Beispiel an die Rassengesetze denkt, da ist die Kunst natürlich etwas Nebensächliches, womit man sich erstmal nicht befassen muss. Also das muss man sicher auch klar sagen.
Sie haben das so erwähnt, dass die Moritzburg ein Ort wäre, der sehr profitieren würde von dem, was Frau Limbach gefordert hat oder angestoßen hat. Anfang des 20. Jahrhunderts, um 1900, hat Halle ja, was das angeht, irgendwie so eine Vorreiterrolle bekommen, die Moritzburg unter ihrem Leiter, sich der Idee auszusetzen, die moderne ins Museum zu holen. Ja. Wie ist denn die Sammlung entstanden?
Zunächst, der Verdienst liegt bei Max Sauerland, der als junger Kunsthistoriker hier der erste festangestellte Museumsdirektor gewesen ist und festgestellt hat, dass das hier ein schreckliches Sammelsurium ist im Museum mit Talensia und allen möglichen Dingen ohne irgendeine Richtung oder irgendeinen inhaltlichen Aspekt. Und er hat für sich festgestellt, dass es sinnvoll wäre, hier eine Sammlung aufzubauen zeitgenössischer Kunst. Damit befand er sich im Kontext vieler Museumsdirektoren dieser Zeit in anderen kleineren städtischen Museen innerhalb Deutschlands. Und er hatte dann das Glück und auch den Mut und hatte die Unterstützung der Stadt, vor allen Dingen des Oberbürgermeisters Riefe, den Ankauf von Noldes Abendmahl durchzusetzen, auch in der öffentlichen Kritik sich gegen Wilhelm von Bode, den großen preußischen Museumsmann, durchzusetzen und zu behaupten. Und er legte im Prinzip den Grundstein, zunächst hier eine expressionistische Sammlung, vor allen Dingen von Brücke-Künstlern, aufzubauen. Max Sauerland ging nach dem Ersten Weltkrieg 1919 nach Hamburg an das Museum für Kunst und Gewerbe, hat sich aber weiterhin hier auch engagiert, zusammen mit dem Oberbürgermeister, und hat es dann geschafft, 1924 die wichtigsten Werke aus der Sammlung Fischer für das Museum zu gewinnen, womit ein großer Zuwachs an großartiger expressionistischer Kunst, zum Beispiel von Ernst Ludwig Kirchner, halt die ins Meer schreitenden, andere Werke von Kirchner, von Heckel, sechs Werke von Emil Nolde, etc., auch Otto Müller war in der Sammlung vertreten. Diese kamen hier ins Haus und damit war die Moritzburg auf einmal eine ganz wichtige Adresse des Expressionismus geworden. Sein Nachfolger, Max Sauerlands Nachfolger, Alois Schert, hat das Sammlungsspektrum noch erweitert über den Expressionismus hinaus. Er war befreundet mit Lionel Feininger, war letztlich auch der Initiator dieser Halle-Serie, die ja einen wichtigen Werkkomplex im Schaffen Feiningers darstellt und für mich zu den großartigsten Städtebildnissen, Städtereien des 20. Jahrhunderts gehört. Er hat durch Feininger die Verbindung zum Bauhaus in Dessau gehabt, hat wichtige Werke von Kandinsky erworben, von Paul Klee erworben und hat, das weiß man eigentlich auch nicht, 1929 eine erste große Ausstellung von Elie Sitzky hier in Halle durchgeführt und hat damals schon 1929 Werke von Elie Sitzky, des russischen Konstruktivisten, erworben, sodass hier ein breites Spektrum entstanden ist. Und da kann man sagen, dass 1937, als die Nationalsozialisten ihren Feldzug gegen die moderne Kunst angetreten haben, neben dem Folkwang-Museum in Essen und dem Kronprinzenpalais in Berlin, die von der Qualität her bedeutendste Sammlung der klassischen Moderne hier in Halle in der Moritzburg situiert war. Dazu kommen, das darf man auch nicht vergessen, zum Beispiel halt ein großer Komplex von Franz Marc, die Tierschicksale heute in Basel, dieses berühmte Bild, haben sich hier befunden. Zum Teil befinden sich auch noch Modelle zu Skulpturen von Franz Marc hier. Das Modell, muss man sich vorstellen, zu einem Guss, ist ja eigentlich das Unikat, welches noch die DNA des Künstlers trägt. Also hier war schon etwas sehr Besonderes entstanden, was dann durch die Nationalsozialisten zerschlagen wurde.
Wie hat sich das abgespielt, zum Beispiel in der Moritzburg, dieser gesamte Vorgang?
Alois Schert war ja derjenige, der nach Justis Ablösung in Berlin nochmal versuchen wollte und sollte, das Kronprinzenpalais entsprechend der neuen Kulturdoktrin umzubauen. Dieser Versuch ist misslungen, zeigt aber auch, dass es unter der nationalsozialistischen Elite durchaus auch Meinungen gab, die diesem Feldzug gegen die Moderne nicht folgen wollten, bis dann Adolf Hitler sein Machtwort gesprochen hat. Und dann war es eigentlich ein relativ schematischer Ablauf. Man hatte hier in der Moritzburg dann Schert, hat sich so lange krank schreiben lassen, bis man ihn abgelöst hat. Dann gab es einen nationalsozialistischen Interimsdirektor, der auch die Kunstschule in der Burg Giebichenstein verwaltete. Und der hat dann den Doktrinen folgend die Kunst, die sogenannte Entartete, zum Teil aus den Dauerausstellungen herausgenommen, hat sie in extra Kontext ausgestellt, wo man sich dann auch extra in ein Besucherbuch eintragen musste, um diese sehen zu können. Das ist heute ganz interessant, Samuel Beckett steht zum Beispiel in diesem Museumsbuch oder Emil Nolde, sodass auch die Künstler, auch hallische Künstler, Haas zum Beispiel, sich die Sachen noch angeschaut haben. Und 1937 gab es eine Kommission, die durch den Deutschen Museum ging, um die Ausstellung Entartete Kunst in München vorzubereiten. Und dann gab es im selben Jahr nochmal ein zweites, ich sag mal, Nachfassen im Sommer 1937. Da hat man nochmal die Restbestände durchgeschaut, ohne den Druck jetzt dieser Ausstellung zu haben. Und es gab aber nach wie vor auch Diskussionen unter den damals Beauftragten, die Entartetes identifizieren sollten. Zum Beispiel haben wir das Kuriosum, dass bei uns von Franz Marc die Weiße Katze von 1912 nicht beschlagnahmt worden ist. Da gibt es noch einen Brief, wo man dann nochmal beim Reichspropagandaministerium anfragt, ob denn diese Katze nun entartet sei oder nicht. Und dann hat man von dort geantwortet, sie ist nicht entartet. Wenn Sie sich die Katze anschauen, das ist natürlich ein liebes Bild, diese schlafende Katze. Also es ist völlig irrational auch gelaufen. Im Wesentlichen hat man wahrscheinlich die Künstler den Namen nach gekannt und hat dann die Werke herausgezogen.
Was mich bei der Limbach-Aussage gewundert hat, war so eine Situation, in der man das Gefühl hatte, jetzt sind die Sammlungen zerschlagen worden durch die Nazis, aber irgendwie sind sie ja sozusagen auseinandergerissen, überall in Deutschland verteilt, noch existent. Wie hat es denn überlebt? Wie kann es denn eigentlich, wenn die konsequent gewesen wären, würden wir wahrscheinlich gar nicht darüber reden können hier, wie wo in Deutschland welche Werke sind. Wie ist dazu gekommen, dass heute so viel doch in deutschen Museen zu sehen ist?
Ja, das ist halt die Arbeit dieser Museen, die man jetzt in gewisser Weise dann auch rückabwickeln würde, die sie vor allen Dingen dann in den 1950er Jahren begonnen haben, dass sie diese sogenannten entarteten Künstler wieder zurückgekauft haben, wieder zurückgeholt haben nach Deutschland. Die Nationalsozialisten, es gibt einmal diese berühmte Auktion in Luzern 1938, über die man spricht, aber wesentlicher waren noch die vier Kunsthändler, wozu auch Cornelius Kurlitz zählte, diese vier Kunsthändler, die von den Nazis beauftragt waren, die sogenannte entartete Kunst zu verwerten. Verwerten heißt, gegen Devisen ins Ausland zu verkaufen, um auch für die Rüstungsindustrie Devisen zur Verfügung zu stellen. Das ist diese Rolle der vier Kunsthändler, die sehr ambivalent ist. Die haben einmal nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich sehr großen Profit daraus ziehen können, dass eine Riesenwertsteigerung dieser Werke gegeben hat. Wenn man sich die Verkaufspreise der Nationalsozialisten, da kostet eben ein Heckel oder ein Kirchner $20 oder $40 oder $75. In den 1960er Jahren kosteten die Expressionisten dann schon 80.000 D-Mark, 100.000 und heute geht es über die Millionen. Da sieht man in etwa, was es für eine Wertsteigerung war. Und da konnte man natürlich Profit daraus ziehen. Auf der anderen Seite haben diese Kunsthändler natürlich die Werke bewahrt und wussten natürlich nicht, wie lange das tausendjährige Reich währen würde. Also es ist eine ambivalente Rolle. Aber man muss sagen, dass schon ein Großteil der Werke bewahrt wurde. Wir wissen allerdings nicht, wie viel zerstört worden ist. Also wir aus unserer Sammlung haben weiße Flecken, das heißt Bilder, wo wir nicht wissen, wo die sich befinden oder Werke, wo wir nicht wissen, wo sie sich befinden oder ob sie zerstört sind, von etwa 10-15%. Und wenn man das hochrechnet auf die zum Beispiel expressionistische Kunst gerechnet, dann kann man schon sagen, dass vielleicht auch 10-15-20% dieser Kunst durch die Nationalsozialisten beziehungsweise auch durch Kriegseinwirkung, muss man natürlich auch sehen, Heckels Atelier in Berlin wurde zerstört, Schmidt-Rottluffs Atelier, dass so 20% mindestens zerstört worden ist, dieser Kunst.
Vielleicht eine abschließende Frage, weil das blitzte sofort durch meinen Kopf, nachdem ich diesen Vorschlag gelesen habe, und zwar, dass dieser Ringtausch von deutschen Museen, der so ein bisschen auch lustig vorstellbar sein könnte, mal abgesehen von den Konsequenzen, die Sie erwähnt haben, die Frage der Werke, die noch im Ausland sind und was damit gemeint ist, das war so für mich total offen geblieben, weil ich fand das, also wenn man es mal runterbricht, ganz schön krasse Nummer zu sagen, okay, wenn wir jetzt sagen, wir würden das gerne wieder zurückhaben, dann ist das ja eigentlich so, dass die Nazis das Zeug verkauft haben, Sie haben es gerade gesagt, mit den Devisen Krieg geführt haben, dann sind die Deutschen gekommen im Krieg, haben die Nachbarländer überfallen, haben dort die Kunstsammlung geplündert und jetzt würde der Deutsche kommen und sagen, wir hätten ganz gerne diese Kunst zurück, die damals als entartet, verfemt, verscherbelt worden ist. Haben Sie die Äußerung von Frau Limbach auf das Internationale einordnen können?
Nein, also das hat sie ganz sicherlich nicht getan. Sie ist ja Juristin und weiß das natürlich sehr genau. Das betrifft nur die deutschen Museen. Dass man Ansprüche an amerikanische oder schweizerische Museen stellen könnte, das steht außer Frage. Das ist nicht möglich.